wir hören auf Gottes Wort aus Galater 4, Vers 21 bis 31. Ihr dürft gerne bei der Textlesung in eurer Bibel mitlesen.
Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Hagar und Sarah, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch die Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn, denn diese sind die zwei Bündnisse, eins vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Bild für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in Knechtschaft ist. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder als die, die den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind wie Isaac Kinder der Verheißung. Aber genauso wie zu jener Zeit, der nach dem Fleisch Geborene den verfolgte, der nach dem Geist geboren war, so geht es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien.
Danke mal. Wir sind in der Serie Galater 3. Und vier kommen heute zur fünften Predigt in dieser Serie, zur letzten, wahrscheinlich in diesem Jahr zum Galaterbrief. Ich nehme an, dass wir dann nächstes Jahr in die Praxis kommen von Galater 5. Die Botschaft, die gute Botschaft verändert alles. Darum geht es auch heute. Und da lesen wir ja zu Beginn des Predigttextes in Galater 4, 21, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Unter dem Gesetz, ja, im Galaterbrief geht es immer wieder darum, was bedeutet unter dem Gesetz sein? Unter dem Gesetz sein bedeutet ja nicht, dass man das Gesetz tut. Sondern unter dem Gesetz sein bedeutet, dass man das Gesetz als Heilsweg ansieht, als Mittel, um bei Gott Punkte zu sammeln. Oder unter dem Gesetz zu sein meint, so das Verständnis zu haben, indem ich gewisse Regeln und Gebote tue, komme ich in den Himmel, komme ich zu Gott. Genau, darum geht es auch hier in diesem Text, unter dem Gesetz. Es ist ja so, dass das Thema Gottes Gesetz, bei diesem Thema gibt es genau vier Arten von Menschen. Und ich habe gedacht, ich schematisiere das mal für euch so. Es gibt vier Kategorien von Menschen und ihr könnt mal überlegen, in welche Kategorie ihr euch am ehesten einrechnet oder die anderen. Es gibt mal Menschen, Kategorie 1, die das Gesetz befolgen und sich auf das Gesetz verlassen. Da würde Paulus sagen, genau diese Menschen sind unter dem Gesetz. Sie befolgen das Gesetz und sie verlassen sich auch auf das Gesetz als Heilsweg. Das sind Menschen, die in der Regel sehr erhaben, sehr selbstgerecht, sehr selbstgefällig erscheinen. Nach außen hin scheinen sie alles im Griff zu haben, denn sie schaffen es ja, das zu machen, was Gott will. Innerlich sind sie oft sehr unsicher. Denn wer kann schon sicher sein, dass er Gottes Gesetz zu 100% erfüllt? Und dann immer so die Frage, okay, ich will tun, was Gott will, aber reicht es auch? Oder muss ich nicht vielleicht noch mehr? Sollte ich nicht noch mehr oder noch mehr oder noch mehr? Und was ist, wenn ich es mal doch nicht schaffe? Gesetzliche Menschen zeichnen sich oft auch dadurch aus, dass sie überempfindlich reagieren, wenn sie kritisiert werden. Denn ich habe es doch geschafft. Ich bin doch gut. Oder wenn Gott ein Gebet nicht erhört, warum denn? Oder warum erhört Gott mein Gebet nicht? Ich mache ja alles, was Gott will. Er muss mich doch jetzt segnen. Und man versteht dann wie nicht, wenn Gott auch mal eine Krankheit oder irgendetwas zulässt und denkt, aber ich habe doch alles so gemacht, wie es Gott will. Habe ich vielleicht Sünde in meinem Leben, dass jetzt mir das passiert? Sonst irgendetwas nicht gut? Man stellt sich solche Fragen. Zur Zeit Jesu waren das vor allem die Pharisäer. Heute würde ich sagen, gehören in diese Kategorie mal grundsätzlich alle Angehörigen von Religionen. Aber in unserem Kontext denke ich vor allem an solche, die eisern zur Kirche gehen, eisern in einer Gemeinde dabei sind, den Gottesdienst besuchen, sich dabei auf das Gesetz verlassen. Kategorie 2 sind Menschen, die sich auf das Gesetz verlassen, es aber nicht befolgen. Also Menschen, die genau wissen, was zu tun wäre, es einfach nicht schaffen. Dadurch sind sie oft demütiger und toleranter als die Pharisäer der Kategorie 1. Aber auch oft durch Schuldgefühle und Stimmungsschwankungen geplagt. Manchmal gehen Menschen der Kategorie 2 auch zur Kirche, aber sind oft in der Gemeinde so am Rand. Man möchte schon dabei sein, aber irgendwie bin ich einfach zu wenig gut, um fromm zu sein. Irgendwie schaffe ich das einfach nicht wie die anderen, die da sind, so wie sie gläubig zu sein. Ich gebe mir zwar Mühe, aber ich schaffe es nicht. Dann gibt es Kategorie 3, das sind Menschen, die weder das Gesetz befolgen noch sich auf es verlassen. Man würde auch sagen heute, Relativisten, Säkularisten, ich habe sie in meinen Predigten Gesetzlose genannt. Also Menschen, die sich überhaupt nicht darum kümmern, was Gott will. Oft auch sagen, es gibt gar keinen Gott, obwohl Römer 1 sagt uns, dass unterbewusst jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt, vor dem wir Rechenschaft schuldig sind. Aber man versucht das auszublenden. Man lebt nicht nach diesen Normen Gottes, sondern nach eigenen Normen. Und das ist auch oft ein ganz selbstgerechter Weg. Und zwar eine Selbstgerechtigkeit der liberalen Sorte. Oft ist es so, dass Menschen, die das Gesetz Gottes ablehnen, dann irgendwelche andere Normen an ganz wichtiger Stelle haben im Leben. Und es kommt dann zu einem Aktivismus, vielleicht im Bereich des Klimas, Bereich des Gender, Bereich des My Body, My Choice, so in diese Richtung. Und oft fühlt man sich dann noch überlegen, den Religiösen und Frommen, weil ich brauche ja keine Religion, um ein guter Mensch zu sein. Das ist so Kategorie 3. Oft sieht man dann die Frommen der Kategorien 1, 2 und 4 als fromme Heuchler an. Religiöse Heuchler. Und dann Kategorie 4, das sind Menschen, die das Gesetz befolgen, sich aber nicht auf das Gesetz verlassen. Und da kann man jetzt sagen, das sind die Menschen, die das Evangelium verstanden haben. Darum geht es in der Bibel. Das Gesetz ist nicht der Heilsweg, aber es ist das, was Gott von uns möchte. Menschen, die das Evangelium begriffen haben, leben Freiheit aus. Sie gehorchen dem Gesetz aus dankbarer Freude. Also kann auch sagen, Menschen, die das Evangelium verstanden haben, wollen tun, was Gott will. Und zwar nicht aus Angst, nicht aus Egoismus, sondern aus Freiheit. Aus Dankbarkeit. Und wenn ihr die letzten Predigten zum Galaterbrief erlebt habt, dann könnt ihr euch vielleicht erinnern, was so die Motive sind für dieses Leben in der Freiheit. Ein Motiv ist zum Beispiel, dass ich ein Sohn Gottes bin in meiner Identität. Ein Kind Gottes, ein Erbe. Und weil ich ein Erbe Gottes bin, will ich tun, was Gott von mir will, meinem Vater zu gefallen. Tim Keller behauptet, dass die meisten Christen es in ihrem Leben nicht schaffen, Kategorie 4 auszuleben. Und darum zu Kategorie 1, 2 oder 3 neigen. Vielleicht so die Frage an dich, wenn das stimmt, In welche Kategorie hinein neigst du am ehesten? Kategorie 1 und 2 ist so gesetzlich, Kategorie 3 ist gesetzlos. Kategorie 1 ist, wenn man es packt, Kategorie 2 ist, wenn man es nicht packt. Und oft führt dann das dazu, so im Leben, wenn man es packt, ist man stolz, auch gegenüber den anderen, sollten sich auch mal so anstrengen wie ich, mal so gläubig sein wie ich. Und wenn man es nicht packt, ist man am Boden zerstört, kann sich selbst nicht vergeben, denkt, warum passiert mir das auch nach 50 Jahren gläubig sein immer noch, dass ich sündige. Und man schafft es fast nicht. Wohin neigst du? Ich gebe ehrlich zu, ich neige mal zu Kategorie 1, mal zu 2 und mal zu 3. Ich kenne alles in meinem Leben. Und ich habe mir darum überlegt, was ist denn jetzt der Schlüssel, dass es in meinem Leben immer mehr dazu kommt, dass ich das tue, was Gott will, aber nicht als Heilsweg. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil ich gerettet bin. Und ich glaube, der Schlüssel ist einzig und alleine das Evangelium. Dass ich immer wie besser verstehe, was das Evangelium ist und es mich zutiefst durchdringt. Das Evangelium, dass Jesus Christus für mich gelebt hat und er für mich gestorben ist. Und ich immer wie tiefer verstehe, Jesus Christus, er hat das absolut perfekte Leben gelebt. Also wenn einer das Gesetz Gottes erfüllt hat, dann Jesus als einziger. Jesus hat so gelebt, wie wir leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. Absolut heilig, perfekt, tadellos. Und dann starb Jesus am Kreuz, die Strafe, die wir verdienen, weil wir eben nicht immer so leben, wie wir leben müssten. Oder wenn wir das Gesetz als Heilsweg nehmen, dann darfst du nicht ein einziges Mal fehlen. Ein Fehler reicht und du hast nicht bestanden und du wirst den Weg in den Himmel nicht schaffen. Eine kleine Sünde, nur ein schlechter Gedanke, mal beim Autofahren sich ein bisschen aufregen über den Vordran und noch ein bisschen mehr als das. Zack, bumm, Himmel weg, musst du dir das mal vorstellen. Und jetzt sagt Jesus, und es ist ja nicht nur ein bisschen, was wir da sündigen, ich sterbe die Strafe, die wir verdient haben, sagt Jesus, für uns und stirbt am Kreuz. Und nimmt die Strafe auf sich. Und jetzt ist es so, wer von uns das möchte, dass Jesus für mich gelebt hat und für mich gestorben ist, der kann seine Sünden Jesus bringen, sie bekennen und sagen, Jesus, und ich nehme dich an als meinen Herrn. Komm du in mein Leben. Und da verheißt dann die Bibel, in diesem Moment rechnet Gott mir die Gerechtigkeit von Jesus zu. Und ich darf jetzt absolut heilig, tadellos und gerecht vor Gott stehen. Und wenn ich das jetzt wie verstanden habe, dass ich in Gottes Augen bereits perfekt bin, dann darf ich jetzt auch so leben, wie es Gott gefällt. Aber ich bin gerettet, ich muss mir nichts mehr verdienen. Aber ich will jetzt so leben, wie es Gott gefällt. Und wisst ihr, wenn ich das wirklich verstanden habe, so dieses wunderbare Evangelium, dann verändert das alles in meinem Leben. Es verändert meine Sichtweise und auch meine Handlungen. Ich mache ein paar praktische Beispiele, damit ihr das hoffentlich ein bisschen besser versteht, warum das so alles verändert. Ein praktisches Beispiel, ich nehme gerade, was mich diese Woche beschäftigt hat, Erdbestattung oder Kremation. Wir hatten im 60plus diesen Vortrag, den ich da gehalten habe, und in der Vorbereitung bei diesem Thema ist mir das ganz neu bewusst geworden. Ich habe plötzlich gemerkt, wow, da geht es ja genau um gesetzlich und gesetzlos. Oder gesetzlich ist das Denken, es kommt auf die richtige Bestattungsart an, um gerettet zu sein. Und wenn du dich nicht richtig bestatten lässt, dann kommst du wahrscheinlich nicht in den Himmel. Und dann kommt so die Angst hoch, oh nein, meine Schwester, meine Eltern haben sich kremieren lassen, wahrscheinlich sind sie verloren deswegen. Das ist gesetzlich. Das ist nichts anderes, als wenn ich sage, Jesus und die richtige Bestattungsart gleich Rettung. Und da sagt Paulus genau so nicht. Das ist gesetzlich. Gesetzlos wäre hingegen, wenn ich sage, es ist total egal. Spielt gar keine Rolle. Ich kann leben, wie ich will. Und darum, ob ich mich jetzt kremieren lasse oder erdbestatten lasse, spielt gar keine Rolle. Das ist gesetzlos. Die Frage ist, was ist jetzt evangeliumsdurchdrängte Entscheidung? Und ich sage, das ist, wenn ich sage, ich bin gerettet, egal wie man mich mal bestattet. Ich bin gerettet. aber ich will jetzt mit der Bestattungsform, wenn ich sie wählen kann, will ich Jesus verherrlichen. Und ich frage mich jetzt nicht, ist es Sünde oder nicht Sünde, weil das interessiert mich als Christ gar nicht mehr so sehr. Sondern ich frage vielmehr, womit verherrliche ich Jesus mehr? Und diese Frage gebe ich euch mit. Ich habe es im Vortrag schon gesagt, was ich dazu denke. Ich glaube, eine von beiden Entscheidungen sagt ganz deutlich, dass ich glaube, dass es mit dem Tod weitergeht. Und die andere sagt, eigentlich mit dem Tod ist alles fertig. Zack, bumm, verbrennen. Und darum, wenn ich das verstanden habe, dann entscheide ich mich für die Variante, die am besten ausdrückt, was ich glaube. Dass es nach dem Tod weitergeht. Dass der Körper auferstehen wird, leiblich. Und dann, denke ich, ist die Entscheidung auch klar. Aber nicht um gerettet zu werden, es geht nicht um mein Heil. Es geht um die Verherrlichung Gottes mit meinem Leben. Anderes Beispiel noch, was ich vorher gerade erwähnt habe, so in der Werbung für den Kurs im Glauben wachsen. Da geht es ja um geistliche Übungen. Und jetzt gibt es ja das Missverständnis, dass wenn ich diese geistlichen Übungen tue, dann kann ich mir etwas bei Gott verdienen. Also wenn ich jeden Tag in der Bibel lese, jeden Tag bete, wenn ich treu in der Gemeinde bin, wenn ich evangelisiere, wenn ich das Geld am richtigen Ort investiere, dann segnet Gott mich, dann werde ich die Prüfungen bestehen, dann bekomme ich bestimmt einen Ehepartner und dann und so weiter. Und man denkt so, wenn ich so lebe, so perfekt so. Und ich sage, das ist gesetzlich. Jesus und meine geistlichen Übungen. Oder im Gegenteil, wenn ich es mal nicht tue, dann stehe ich bestimmt unter dem Fluch Gottes. Und dann muss er mich bestrafen. Nein, das ist gesetzlich. Gesetzlos hingegen ist das Denken, es spielt ja gar keine Rolle, ob ich bete oder nicht, ob ich Bibel lese. Ich kann ja tun, was ich will, ich bin ja sowieso gerettet. Und ich tue nur, was mir Spaß macht. Also wer nach dem Lustprinzip lebt, lebt in der Regel nach dem gesetzlosen Prinzip. Ich nur tue, wozu ich jetzt gerade Lust habe. Das Evangelium hingegen sagt mir, ich bin gerettet, aber ich will im Glauben wachsen, weil ich Jesus ähnlicher werden will. Ich will ihn verherrlichen und darum entscheide ich mich. Ich mache diese geistlichen Übungen. Ich meine, ich will auch, wer mich kennt, weiß das, ich will auch körperlich fit bleiben. Und darum mache ich immer noch regelmäßig so ein paar Übungen, so sportliche Ertüchtigung. Weil ich merke, es tut mir gut und es stärkt meine körperlichen Muskeln. Und es ist viel einfacher im Leben unterwegs zu sein. Und genauso, glaube ich, ist es auch mit den geistlichen Übungen. Es macht einen Unterschied, ob ich jeden Tag in der Bibel lese oder nicht, ob ich bete. Es stärkt meine Beziehung zu Gott und ich kann dadurch Jesus ähnlicher werden. Es gibt noch so viele Bereiche, ich könnte Predigten füllen mit Beispielen, wie das Evangelium alles in unserem Leben verändert. Dass wir weder gesetzlich noch gesetzlos unterwegs sind und, um es nochmal zu zeigen, tun, was Gott will, aber uns trotzdem nicht unter dem Gesetz befinden. Und ich möchte die Frage mitgeben, willst du unter dem Gesetz sein? Oder hast du das Evangelium schon verstanden, dass du Jesus verherrlichen willst? Dann fragt Paulus, ihr, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Und jetzt kommt etwas Interessantes. Jetzt sagt Paulus, okay, wenn ihr euch also entscheidet, ihr wollt durch das Gesetz gerettet werden, so Jesus und Gesetz, Jesus und jüdisches Leben, Jesus und. Dann mal ganz ehrlich, habt ihr denn gar nicht richtig gelesen, was im Gesetz steht? Jetzt macht Paulus wie ein Wortspiel. Er sagt, ihr, die ihr unter dem Moralgesetz sein wollt, habt ihr denn nicht das Gesetz, die Tora, 5 Bücher Mose, gelesen? Das Wort Gesetz, Nomos oder Tora, kann nämlich 2, 3 Bedeutungen haben. Eine Bedeutung Moralgesetz, eine andere 5 Bücher Mose. Und dann sagt Paulus, lest doch mal in den 5 Büchern Mose, was da steht von Abraham Und all das, ich weiß jetzt nicht, ob ihr genau wisst, was im 1. Mose 12 und folgende steht. Ich bin ja sonntagsschulmäßig aufgewachsen als Kind. Ich kenne diese Geschichten sehr gut. Vielleicht sagt es euch ein bisschen weniger. Aber jetzt nicht die Zeit, diese Geschichte nachzuerzählen. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose 12. Paulus sagt hier mit anderen Worten, okay, ihr wollt Söhne Abrahams sein. Dann lest doch mal, Abraham hatte zwei Söhne. Ein freier und ein gefangener Sohn. Und dann macht Paulus hier so die Bemerkung, dass diese Worte haben tiefere Bedeutung. Allegorie ist das Wort, das Paulus nennt im Griechischen. Allegorie. Jetzt kommt eine allegorische Auslegung. Und ich habe im Theologiestudium gelernt, das sollte man nicht machen. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich hatte jahrelang sehr Mühe mit diesem Bibelabschnitt, Galaterbrief. Weil ich denke, Paulus, was machst du da? Du nimmst irgendwelche Bilder aus dem Alten Testament und deutest die gerade so, wie es dir passt. Ich habe im Griechisch 2 Unterricht ganzen Galaterbrief übersetzen müssen, damals schon gedacht, was ist da los? Dann im Theologie-Geschichtsseminar zu Luther und seiner Galater-Vorlesung habe ich wieder gedacht, was machst du da, Paulus? Heute sage ich so, Paulus war vom Heiligen Geist so inspiriert, dass er das Alte Testament so deuten konnte, wie es für uns heute richtig ist. Aber wenn wir die Bibel lesen, sollten wir das nicht tun, weil wir nicht so inspiriert sind. Und wenn wir die Bibel lesen, ist es darum besser, wenn wir sie so lesen, dass wir sagen, okay, ich lese jetzt einen Bibelabschnitt. Erstens, was sagt dieser Text, oder was meinte dieser Text damals für die Menschen damals? Zweitens, was bedeutet dieser Text für die Menschen heute, alle? Und drittens, was bedeutet dieser Text für mich? Und ich glaube, der Heilige Geist wird dir nie eine Bedeutung eines Bibeltextes mitgeben, der damals anders war. Das ist der gleiche Heilige Geist. Das ist ein Prinzip, ein Auslegungsprinzip. Das, was es damals meinte, meint es heute noch. Wie wir das im Leben anwenden, ist von jeder Person, je nach Kontext, unterschiedlich. Aber es bedeutet das Gleiche. Jetzt Paulus nimmt hier ganz verschiedene Gegensätze aus dieser Abrahamsgeschichte und er stellt die einander gegenüber. Er sagt, es gibt den Weg Hagar und den Weg Sarah, den Weg Ismael, Isaac, alter Bund, neuer Bund, irdisches Jerusalem, himmlisches Jerusalem, Knechtschaft, Freiheit, Fleisch, Verheißung, Fleisch, Geist, Verfolger, Verfolgte und Ausgestoßener und Erbe. Nicht jeder Begriff wird von Paulus erwähnt, aber der Gegensatz. Und dann sagt Paulus, schaut, es gibt zwei Wege. Und der eine Weg ist der Weg, und so deutet es Paulus, nur Christus. Christus allein, nur der Glaube, nur Vertrauen. Und das ist der Weg der Verheißung. Und der andere Weg ist Christus und Gesetz. Es ist die menschliche Leistung. Abraham hat den menschlichen Weg gewählt mit Hagar. Und das ist letztlich Fleisch. Fleischlich, menschlich, irdisch. Und dieser Weg, der zweite Weg, der führt am Schluss in die Zerstörung, in den Zerfall, ins Chaos. Also der zweite Weg, das ist letztlich Selbsterlösung und der endet in einer Katastrophe. Das ist das, was Paulus sagt. Wenn ich auf mich selbst vertraue, meinen Weg, dann endet das in einer Katastrophe am Schluss. Geistlich gesehen sowieso, aber oft auch schon irdisch. Und der andere Weg, der Weg 1, ist, ich vertraue auf die Verheißung. Aber das braucht dann ein Wunder, weil eine Verheißung kann man nicht selbst erfüllen, wenn sie eine göttliche Verheißung ist. Wenn Gott sagt, ich verheiße dir das, dann kannst du das nicht selbst machen. Dann braucht es ein Eingreifen Gottes und das Einzige, was wir tun können, ist vertrauen, dass Gott eingreift. Und da sagt Paulus, das ist der Weg der Rettung. Wir können nichts dazu beitragen, wir können nichts machen, nein, gar nichts. Das Einzige, was wir tun können, ist sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass das reicht, was du getan hast. Ich vertraue dir. Gottes Eingreifen. Und das macht, wenn wir das wirklich verstehen, zutiefst demütig und dankbar. Weil wenn ich es wirklich verstanden habe, dann weiß ich, nein, es liegt wirklich nicht an mir. Ich kann nicht einmal vor Gott stehen und noch irgendetwas sagen, was ich noch Gutes getan habe. Nein, einziges, was ich sagen kann, ist Jesus, Jesus, danke. Es macht so demütig. Und wisst ihr, wenn wir das wiederum verstanden haben, wie demütig das ist, macht, dann verändert das unseren Stolz. Sagt, das Evangelium verändert vor allem unseren Stolz. Mal zum Ersten lässt es uns erkennen, wie sehr stolz wir immer noch sind. Also, so geht es mir. Immer wieder mal von Neuem. Das Evangelium sagt mir, in mir selber bin ich sündiger, als ich je gedacht habe. Auch unglaublich stolz. Ein Pastor sagte mal, 80-90% meiner Seelsorgefälle haben mit Stolz zu tun. Und das könnte ich bestätigen, so meine Empfindung. Es geht immer um meinen Stolz, um meinen Wert, der nicht anerkannt ist im Moment gerade. So darf man doch nicht mit mir umgehen. Der hat mich verletzt, ich werde ihn nicht mehr grüßen. Ich werde sie nicht mehr grüßen, weil ich bin zutiefst verletzt. Oh, mir haben schon Menschen gesagt, du hast mich so verletzt mit einer Aussage. Und ich denke dann manchmal, okay, wenn es wirklich, oder tut mir leid, ja, aber das Problem heute ist, wenn ich sage, du hast mich verletzt, dann meine ich damit, du hast mich in meiner Identität angegriffen. Weil meine Gefühle sind ja mein Ich heute. Das war früher nicht so. Und darum ist, du hast mich in meinem Wert stolz. So darf man nicht mit mir umgehen. Und ehrlich, ich kenne das. Dieser Gedanke, nein, also so darf man mit mir nicht umgehen. Das ist das eine. Das Evangelium zeigt uns immer mehr, wie tief der Stolz noch in uns drin ist. Aber dann verändert uns das Evangelium auch und nimmt uns den Stolz. Und zwar den Stolz in beiden Formen. Es gibt ja zwei Formen von Stolz. Die eine Form ist Prahlerei. Das ist so der Stolz im Herzen des Starken. Wenn ich immer wieder sagen muss, was ich alles Gutes kann, das ist Prahlerei. Applaudiert mir doch mal, wie gut ich bin. Was ich alles Gutes tue. Und das kann ich und das mache ich und dort bin ich und wow. Und dann gibt es noch die zweite Form von Stolz und das ist Selbstmitleid. Das ist auch eine Form von Stolz, nämlich im Herzen des Schwachen. Eigentlich so die Aussage, ich verdiene Bewunderung, weil ich so viel leide. Applaudiert mir mal. Und eigentlich ist Selbstmitleid so der Stolz von demjenigen, dem nicht applaudiert wird. Es erscheint wie Hilfsbedürftigkeit, nicht wie Stolz. Aber diese Bedürftigkeit erwächst aus einem verwundeten Ego. Der stolze Mensch hat das Gefühl, einen Wert zu haben, der nicht anerkannt wird. Und jetzt kommt das Evangelium und es stärkt meine Identität. Wer bin ich? Worin besteht mein Wert? Mein Wert besteht in dem, was Jesus für mich getan hat. Ich bin ein Kind Gottes und ich bin wertvoll, unabhängig von dem, was mir passiert und wie andere mit mir umgehen. Diese Woche habe ich das gerade selbst live erlebt. Meiner Frau wurde mitgeteilt von einer anderen Mutter, von einem unserer Kinder, was sie alles falsch macht und was wir alles falsch machen. Und dann eine Aussage war so, ja, und dann ist es bei euch immer so streng zu Hause, weil dein Mann Pfarrer ist. Und ich habe das dann so hintenrum gehört und gedacht, also geht's noch? Und dann, vielleicht könnt ihr ein bisschen nachfühlen, welche Gedanken da im Herz hochkommen. Und plötzlich habe ich gemerkt, was da alles und da, wie ich am liebsten reagieren würde und zack und bam und so. Aber dann, und das ist vielleicht mein Vorrecht, das ich euch gegenüber habe, ich konnte mich sehr gut an meine eigenen Predigten erinnern. Weil ich meine Predigten ja mehrmals schon für mich halte Und ihr hört es immer nur das erste Mal, aber ich bin schon stundenlang mit diesen Texten unterwegs. Und dann habe ich mich erinnert, Matthias, was hast du kürzlich gepredigt? Dein Wert liegt nicht in dem, was andere über dich denken. Ich bin ein Kind Gottes. Und es ist egal, was diese Frau erzählt. Und sie hat dann erzählt, sie hat das mit einer anderen Freundin so besprochen. Habe gedacht, super, was da über uns erzählt wird. Aber nein, ist egal, was andere von mir denken, was sie von mir reden. Ich bin ein Kind Gottes und es spielt gar keine Rolle in meinem Wert, wer ich bin. Ich muss mich nicht verteidigen. Es ist egal, was andere von mir denken. Und dann habe ich auch noch mich daran erinnert, es ist auch egal, was ich von mir denke. Entscheidend ist, was Gott von mir denkt. Und das liegt nicht an dem, was ich getan habe oder jetzt tue. Das liegt an dem, was Jesus für mich getan hat. Gott denkt über mich das, was Jesus getan hat. Das ist so befreiend und das wünsche ich euch. Dass ihr so im Leben unterwegs sein könnt. Bei mir braucht das manchmal einen Moment. Es gibt keinen Grund, stolz zu sein. Es gibt keinen Grund zu prahlen oder im Selbstmitleid zu versinken. Und jetzt noch zum letzten Punkt heute. Paulus begründet den besseren Weg, so die Gnade, die Verheißung, mit einem Zitat aus Jesaja 54,1. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Was Paulus hier in diesem Abschnitt als Begründung heranzieht, ist, Gott stellt alles auf den Kopf. Gott erwählt die Verachteten, die menschlich gesehen Unbrauchbaren, diejenigen, die in der Gesellschaft nichts gelten. Gott erwählt immer das Niedrige. Das ist ein biblisches Prinzip. Könnt mal die Bibel durchlesen und mal euch darauf achten, wie oft Gott genau die Person erwählt, die man nicht gedacht hätte. Oft genau das Gegenteil. Man kann wie sagen, Gott geht den Weg unten durch, der etwas nie Stau hat. Also, der Weg des Stolzes, da staut es die ganze Zeit. Also, aber so den Weg der Demut, da ist immer frei, Autobahn. Und diesen Weg wählt Gott unten durch. Er erwählt sich Sarah, die Unfruchtbare, Rebekka, die Unfruchtbare, Rahel, die Unfruchtbare. Habt ihr schon mal euch darauf geachtet, dass alle drei Frauen der Erzväter unfruchtbar waren zuerst? Alle drei. Und dann, aber ganz spannend, habe ich gedacht, oh Rahel, aber dann geht Gott den Weg über Lea mit Juda. Denke ich, und er erwählt dann die Verachtete. Auch das ein Prinzip. Und wisst ihr, in der damaligen Kultur, da war es so, dass Frauen ihren Wert vor allem darin hatten, Kinder zu gebären. Und wenn eine Frau nicht liefern konnte, war sie für ihren Stamm nicht nützlich. Die Bibel bejaht diese Einstellung keinesfalls, im Gegenteil. Aber so war das damals. Aber ich habe den Eindruck, das ist heute stückweise auch noch so, dass Frauen, die nicht verheiratet sind, die keine Kinder haben, sich auch in unserer modernen Gesellschaft manchmal wie stigmatisiert, wie unwürdig, unwert, minderwertig vorkommen. Und dann hört man so die Frage, gut gemeint so, du, wenn ist denn bei dir so weit, dass du auch mal heiratest? Oder wenn ist denn bei dir so weit, dass du ein Kind bekommst? Das kann so verletzend sein, auch in unserer Gesellschaft. Oder wenn dann jemand fragt, gell, du bist schwanger? Und man ist nicht schwanger. So verletzend. Vielleicht wollte man ja schon lange schwanger werden. Vielleicht hat man gerade ein Kind verloren. Es kann so verletzend sein, deshalb, liebe Männer, fragt nie, nie, nie eine Frau, ob sie schwanger ist. Denn wenn sie sagt ja, dann hat er dir einfach recht, was bringt's? Und wenn sie sagt nein, dann ist es unglaublich verletzend. Ich denke immer, sie wird es dann schon erzählen, wenn die 3 Monate um sind. Ich muss doch nicht vorher spekulieren. So. Also, auch das ein Prinzip. Vielleicht können wir da ein bisschen jetzt uns hineinfühlen, so in diese Situation damals. Gott erwählt die Verachtete, die Unfruchtbare. Paulus sagt, das ist das Prinzip, nicht durch Werke, sondern durch die Verheißung. Ich möchte es auf uns heute übertragen. Gott erwählt nicht diejenigen, die in unseren Augen geachtet sind. Also nicht die moralisch hochkorrekten, nicht die aus einer guten Familie kommen, nicht die mit den besten Referenzen. Er erwählt, übertragen, die Versager, die Gestrauchelten, diejenigen, die am Ende sind. Und vielleicht hört mir jetzt jemand zu, der genau sich so fühlt. Denkt, ich bin am Ende. Gott kann mich ganz bestimmt nicht mehr annehmen. Vielleicht hast du total versagt in deinem Leben. Vielleicht ist in deinem Leben auch zu einem Ehebruch gekommen. Und Gott sagt, zu meiner Familie dürfen Ehebrecher gehören. Ehebrecher wie Abraham, Isaac, Jakob, Juda und so weiter. Bis und mit David. Vielleicht ist jemand hier, der ist ein starker, großer Lügner gewesen. Wie in einer Lebenslüge gelebt. Und Gott sagt, zu meiner Familie dürfen die Lügner gehören wie Abraham, der gelogen hat, Isaac, der gelogen hat, Jakob, der gelogen hat und so weiter. Vielleicht ist jemand hier, der kämpft mit Alkohol, der kämpft mit Pornografie. Er fühlt sich total wertlos. Gott sagt, du darfst zu meiner Familie gehören. Es ist nicht entscheidend, was du tust. Es ist entscheidend, was Jesus getan hat. Und ich will dich verändern. Sarah ist eine gewaltige Ermutigung für jeden, der sich als Versager fühlt. Aber auch für jeden, der sich unwürdig fühlt, unwert. Denkt, ich bin so dumm. Ich bin so unfähig. Ich kann nichts. Ich bin nicht verheiratet. Ich habe keine Freunde. Ich bin nicht sozial kompetent. Ich bin nicht, was auch immer du denkst, tief in deinem Inneren, was vielleicht gar niemand mitbekommt. Und Gott sagt dir, du darfst zu meiner Familie gehören. Nicht, was du tust und bist, ist entscheidend. Wer Jesus ist und was er tut, ist entscheidend. Sarah ist eine gewaltige Ermutigung auch für jeden, der sich unwert fühlt, wie sie das damals war, sich gefühlt hat. Sarah ist aber auch eine gewaltige Herausforderung für jeden, der sich sehr gut fühlt. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe manchmal so den Eindruck, dass mir in meinem Leben überdurchschnittlich viel gelungen ist. Vielleicht kennst du das auch. Und dann denke ich so, oh nein, jetzt erwählt Gott vor allem die Schlechten und Bösen und so. Man meldet sich dann auch stolz, klar. Aber das ist auch eine Herausforderung, immer wieder sich zu sagen, Gott, zu Gott kann nur kommen, wer weiß, dass er nicht gut ist. Und jetzt gibt es zwei Wege für diejenigen, die sich gut fühlen. Der eine Weg ist Demütigung. Das kann Gott sehr gut machen, uns immer mal wieder zu zeigen, dass wir es doch nicht im Griff haben. Das ist sehr schmerzhaft. Oder, dass ich selbst sage, ich demütige mich vor Gott und sage, ja, was habe ich denn, was ich nicht empfangen habe? Ist alles nur geschenkt. So möchte Gott uns allen gnädig sein und meine Einladung heute Morgen ist, egal ob du dich wie eine Sarah fühlst, als totaler Versager, oder auch den Eindruck hast, sehr vieles im Griff zu haben, ich möchte dich einladen, heute Morgen alles Gott abzugeben, ihm dein Leben zu geben, ihm zu vertrauen. Sagen Jesus hier, ich möchte auf dich vertrauen, auf das, was du getan hast. Das ist so befreiend, das Evangelium verändert alles. Kein Druck, nur Gnade, und zwar für jeden. Ich mache beten. Jesus, danke für diesen Galaterbrief. Paulus schreibt immer wieder das Gleiche. Es geht um dich. Es ist um das, was du getan hast. Für mich, für uns. Und du erwählst besonders Menschen, die sich nicht würdig fühlen. Nicht würdig sind. Danke für diese Gnade, die für jeden zur Verfügung stellt. Und mein Wunsch, mein tiefer Wunsch für mich selbst und für uns als ganze Gemeinde ist, dass das Evangelium uns so tief durchdringt, dass es alles verändert und wir mit allem in unserem Leben zu deiner Ehre leben wollen. Nicht, weil wir müssen, nicht um uns etwas zu verdienen, sondern weil wir wollen. Amen.